Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge des Moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute sitzt mir virtuell der Jan gegenüber. Jan ist momentan Head of UX bei Verivox und wenn mich nicht alles täuscht, schon ungefähr 20 Jahre im Designbereich tätig. Und mit ihm werde ich heute darüber sprechen, wie man aus seinen Nutzern begeisterte Kunden macht. Viel Spaß! Hi Jan.
Hallo Samuel, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir kennen uns ja mittlerweile schon ein bisschen, nicht zu lange, aber das ein oder andere Mal haben wir schon gesprochen. Und dementsprechend froh bin ich, dass wir jetzt irgendwie auch das mit der Aufnahme hinbekommen, weil ich nämlich glaube, dass du einiges Interessantes dazu beitragen kannst.
Ich werde es versuchen, ja, gerne.
inspiriert hat mich tatsächlich zu dem ganzen Thema dein LinkedIn-Profil-Slogan, weil da so mehr oder weniger genau dieses, auf Englisch, glaube ich, war es auch drin stand, dass es eigentlich so das ist, was du mit Leidenschaft irgendwo verfolgst. Und deswegen dachte ich mir, es ist eigentlich ein ganz gutes Thema. Aber bevor wir da mal einsteigen, glaube ich, wäre es ganz spannend, wenn du alle Zuhörer, die zuhören, einfach mal abholst, was du denn eigentlich momentan machst und im Schnelldurchlauf, was so dein Design-Background eigentlich ist.
Ja. Ich fange mal chronologisch an. Also ich habe in Mainz Kommunikationsdesign und Interaction Design studiert und habe danach eine klassische Agenturlaufbahn hinter mich gebracht. Das war für 10 Jahre in digitalen Agenturen, insbesondere im Bereich Mainz, Frankfurt und Wiesbaden. Und da ging es immer darum, digitale Erlebniswelten, digitale Websites, Produkte zu entwickeln, die meistens um Produkte herumgestrickt waren. Also zum Beispiel die Internetpräsenz von einem großen Automobilhersteller aus dem süddeutschen Bereich oder ein Versicherungsportal für eine große Versicherung, wo die Kunden eben sehr einfach entweder ihr Fahrzeug konfigurieren und kaufen oder zum anderen eine Versicherung abschließen, sich informieren über das Unternehmen. Nach 10 Jahren auf Agenturseite habe ich dann irgendwann die Seite gewechselt und bin auf Unternehmensseite gewechselt. Zuerst im Bereich Telekommunikation und Consumer Electronics, da war ich bei Vodafone, wie du gerade berichtet hast, in der Produktentwicklung für Consumer Electronics. Also da ging es dann tatsächlich nicht mehr um Websites, sonst ging wirklich um ein Produkt zum Anfassen, konkret ein IPTV-Produkt, also Interactive TV, wo ich mit meinem Team zuständig war für die Konzeption, für die Entwicklung der Prototypen, des Designs, des Visual Designs, aber eben vor allem der Interaktion. Wie interagiere ich mit einem Fernsehgerät in dem Fall? Nach 4,5 Jahren bei Vodafone bin ich dann in die Automobilbranche gewechselt und war bei einigen Herstellern auch im süddeutschen Bereich, bei mehreren davon. Da waren Premium-Hersteller dabei, da waren Sportwagenhersteller dabei, da war bis hin zu einem Nutzfahrzeug- und Logistikunternehmen ein Unternehmen dabei, wo es zum einen auch wieder um die digitale Kommunikation rings um das gesamte Produkt oder auch die digitale Kommunikation im Fahrzeug ging, also wo wir die Anzeigesysteme entwickelt haben im Fahrzeug für Premiumfahrzeuge, für einen Sportwagenhersteller mit langer Tradition, für eben Fahrer, die im Truck sitzen und diese gesamte Kommunikation im Fahrzeug und ringsum das Fahrzeug, also die Connectivity des Fahrzeugs mit dem Logistikmanager zum Beispiel, der verschiedene Trucks steuert. Ja, und dann nach dieser Zeit in der Automobilbranche bin ich vor 1,5 Jahren ins E-Commerce gewechselt und zwar zur Firma Verivox. Das ist ein Teil der Nucom Group. Die Nucom Group ist eine E-Commerce-Tochter der Pro7-Sat1-Gruppe. Und da gehören einige E-Commerce-Töchter dazu, wie Jochen Schweizer, MyDays, Parship, Elite-Partner, Amorelli, Flaconi, AroundHome, billigermietwagen.de, möbel.de und eben das Vergleichsportal Verivox. Und da bin ich jetzt seit 1,5 Jahren als Vice President für UX, verantwortlich für UX Design und User Research, 18 Leute insgesamt. Ja, und wir sind jeden Tag daran zu arbeiten, die Experience auf dem Portal noch besser zu machen, Leuten dabei zu helfen, Kunden dabei zu helfen, Entscheidungen zu treffen, und zwar immer wieder.
Okay. Nicht schlecht. Also so alle Ecken, ja, das heißt alle Ecken, aber so alle Bereiche mal so ein bisschen mitbekommen, sag ich mal, ne? So, wir haben ja, also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, soll es ja heute ein bisschen so darum gehen, wie man eigentlich einen Nutzer zum Kunden macht. So bevor wir da halt eigentlich mal einsteigen, wäre es für mich vielleicht und vielleicht auch für die Leute, die zuhören, relativ interessant zu wissen, was für dich, sag ich mal, eigentlich der Unterschied dazwischen ist. Weil so auf den ersten Blick sagt man, okay, jemand, der irgendwie Kunde ist, muss es ja irgendwie auch nutzen oder umgekehrt. So, wo ist da für dich eigentlich beispielsweise jetzt bei Verivox eigentlich der Unterschied?
Ja, im Bereich E-Commerce, Verivox ist ein Nutzer erst dann ein Kunde, wenn er tatsächlich das erste Mal über uns eingekauft hat. Vorher vergleicht er, schaut sich die Website an, er informiert sich, er macht vielleicht auch einen Preisvergleich, schließt aber gar nicht bei uns ab. Dann ist es noch ein Nutzer. Ab dem Moment, wo er sich tatsächlich aber entscheidet, auf unserer Webseite einen Vertrag abzuschließen, die Services in Anspruch zu nehmen, die wir anbieten, sich zu registrieren, damit eben Bestandskunde wird, ab dem Moment ist es ein Kunde. Im Gegenteil dazu, im Bereich Automobil oder Consumer Electronics, da ist ein Kunde, weil er schon gekauft hat und dann wird er zum Nutzer. Das ist also tatsächlich der umgekehrte Fall. Der Nutzer kauft ein Auto, ist glücklich mit dem Auto und nutzt es, teilt die Erfahrung vielleicht mit seiner Familie, mit seinen Freunden, ist dann Nutzer, gleichzeitig aber auch Kunde, weil die Automobilunternehmen natürlich nicht nur einmalig ein Auto verkaufen, sondern vielleicht noch ein zweites Mal, vielleicht aber auch Zusatzdienstleistungen anbieten, wie Auto vermieten. Das macht Car2Go und DriveNow zum Beispiel. Der Kunde bringt sein Auto in die Werkstatt zurück. Er braucht einen Skiträger. Er braucht eine Reparatur. Insofern ist ein Kunde auch dann, wenn er Nutzer ist, auch wieder Kunde. Im Bereich E-Commerce ist ein Nutzer dann Kunde, wenn er gekauft hat. Und dann bleibt er Kunde, hoffentlich, und wird immer wieder auf uns zurückkommen und immer wieder sich gut beraten fühlen, so dass er loyal und zum Schluss auch richtig glücklich und loyal ist.
Okay, also das ist eigentlich genau ist so ein Punkt, den ich nämlich in der Vorbereitung auch schon gedacht habe, weil es ist ja, wie du schon gesagt hast, das hängt auch immer total von der Branche ab. Und das heißt jetzt im Auto oder irgendwo im Plattformbereich, stelle ich es mir manchmal auch sehr, sehr schwierig vor, irgendwie bestehende Kunden zu Nutzern zum Beispiel von einer neuen Plattform oder von einem neuen Service zu machen, weil man ja als Mensch immer relativ froh ist, wenn man die Sachen hat oder die Sachen benutzen kann, die man schon gewohnt ist. Also so ist es eine Herausforderung, da zu sagen, okay, man hat eigentlich Nutzer, die Kunden, die kennen das, was man macht, die wissen, was sie erwartet, und dann will man irgendwie eine neue Plattform, ein neues Feature etc. einführen und muss dann erstmal wieder damit kämpfen, sie da eigentlich wieder zu Nutzern erst zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon jedes Mal eine neue Herausforderung, eine neue Chance, die wir uns natürlich gerne stellen. Immer dann, wenn es darum geht, ein neues Feature, eine neue Funktion, ein komplett neues Geschäftsmodell zu entwickeln, da muss man sehr behutsam mit umgehen, darf zum einen die Bestandskunden nicht verschrecken, dass sie plötzlich das Gefühl haben, boah, die machen ja plötzlich was ganz anderes als das, was ich gewohnt war. Das Gleiche ist bei einem Website-Relaunch. Du kannst nicht auf einen Schlag die Webseite komplett relaunchen, weil die Kunden plötzlich irritiert sind. Wow, das Unternehmen sieht ganz anders aus. Alles funktioniert plötzlich ganz anders. Da fühle ich mich nicht mehr wohl. Ich hatte doch meinen Warenkorb und mein Konto immer rechts oben. Jetzt finde ich es plötzlich nicht mehr. Das ist eine Irritation bei einem Website-Relaunch. Eine zusätzliche Funktion irritiert vielleicht nicht ganz so sehr, sondern kann Kunden begeistern. Ein zusätzlich neues Geschäftsmodell kann vielleicht schon irritieren, und da muss man sehr behutsam umgehen, viel mit Marktforschung, Nutzerbefragungen einsteigen, dass man eben sicher geht, dass die Kunden es wohlwollend annehmen und nicht irritiert sind und möglicherweise ganz abspringen.
Ja, das ist ja nämlich auch so die Frage, oder wo würdest du das dann einordnen, wenn es überhaupt einordnbar ist, dieses ganze Thema, ich habe jetzt jemanden, der meinetwegen meine Plattform oder meinen Service nutzt, und ich möchte es einfach, ich möchte den halt zum Kunden bewegen, oder meinetwegen ist schon Kunde, ich möchte ihn als Kunde behalten. Siehst du das eher in der Aufgabe wirklich vom Design, zu sagen, okay, das ist eigentlich eure Aufgabe, oder siehst du das auch da eher in der Funktion meinetwegen von neuen Geschäftsmodellen, vom Innovation-Team, zu sagen, okay, ich entwickle immer neue Sachen?
Am besten geht es einher. Am besten geht alles einher gemeinsam in einem Produktentwicklungsteam, wo Strategen mit involviert sind, wo UX-Designer und UI-Designer dabei sind, User-Researcher, die eben Markterhebung machen, die schauen, was machen die Mitbewerber, was sind die Bedürfnisse am Markt, welche Zielgruppe können wir adressieren, was sind die konkreten Bedürfnisse einer ganz bestimmten Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. Vielleicht gibt es Zielgruppen, die wir gar nicht ansprechen wollen, weil sie nicht lukrativ sind oder weil wir momentan nicht das passende Angebot für die Gruppe zur Verfügung stellen können. Insofern geht es viel um Interviews, Fokusgruppen, Kontextanalysen, also mit Nutzern gemeinsam den typischen Alltag im Bereich, ich konfiguriere ein Auto oder ich schließe einen Ratenkredit ab, zu begleiten, zu beobachten, Fragen zu stellen, warum tut er jetzt gerade etwas, was würde er sich wünschen. Manchmal kommt dadurch dabei Kritik heraus, weil man merkt, wow, da haben wir was falsch gemacht. Manchmal kommen dabei auch Chancen heraus, weil man sieht, oh klar, das ist eine Idee, an die haben wir noch gar nicht gedacht. Der Kunde wünscht sich jetzt in dem Moment gerade eine Unterstützung, eine besondere Funktion, kann also durchaus inspirieren. Ja, dann steigen wir ein in Prototyping, machen Probandentests, schauen, wie es bei Probanden ankommt, erst mit kleinen Gruppen, später auch mit größeren Gruppen, dann wird es quantitativ vertestet, indem wir Produktneuentwicklungen mit Panels analysieren und sagen, wir packen jetzt mal 400 oder 800 Kandidaten da drauf und die sollen ihre Meinung abgeben. Und wenn es dann für gut befunden wird oder vielleicht auch nicht für nicht gut befunden wird, bessern wir nach, verwerfen das Geschäftsmodell oder im besten Fall treffen die Entscheidung, es umzusetzen, bringen es auf den Markt und machen dann natürlich nach und nach weiter quantitatives Testing mit AB-Testings, schauen, welche Variante funktioniert besser. Insofern eine multi- oder interdisziplinäre Zusammenarbeit aus Strategen, aus BWLern, die den Business Case rechnen, kreativen Konzeptern, Designern und natürlich IT-Developern, die es letztendlich gemeinsam umsetzen. All das zusammen benötigt man, um erfolgreich ein Produkt an den Markt bringen kann. In erster Linie aber eben diese Nutzerzentriertheit zugeschnitten auf die Nutzerbedürfnisse, unterschiedliche Nutzer kennenzulernen, personalisierte Angebote zur Verfügung zu stellen und den Kunden in den Fokus zu stellen.
Okay, das ist so ganz intuitiv oder ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur meine Ansicht, aber ganz intuitiv hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, dass wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, okay, wer ist dafür zuständig, eigentlich einen Nutzer zum Kunden zu machen oder überhaupt irgendjemand zu einem Kunden zu machen, hätte ich ja ganz intuitiv irgendwie gesagt, ja, okay, das macht das Marketing. So, gutes Marketing, zack, und schon ist jemand Kunde. Aber so wie ich es jetzt rausgehört habe, ist es ja eigentlich wahrscheinlich ein kleiner Teil davon, aber eigentlich nicht das Kern, nicht der Kern, zumindest nicht, wenn man es auf nachhaltige Art und Weise machen will.
Also Marketing ist natürlich auch unmittelbar involviert und auch ein wichtiger Bestandteil. Marketing mit allen Maßnahmen, Social Media, TV-Werbung, Printmedien, Pressearbeit, Kommunikation, verspricht einen Mehrwert an den Kunden und Produkt erfüllt dann diesen Anspruch. Das heißt, es muss einhergehen. Es ist kritisch, wenn Marketing Dinge verspricht, die das Produkt nicht hält oder das Produkt Features anbietet, die das Marketing weder kennt oder nicht kommuniziert. Es muss einhergehen. Und insofern ist Produktentwicklung jetzt nicht unmittelbar im Marketing aufgehangen, aber Marketing spielt unmittelbar mit dazu bei, trägt dazu bei, dass die Kunden überhaupt sich bewusst sind über dieses Feature, dass sie uns zugeführt werden, dass wir dass wir Kunden haben, die letztendlich das Produkt lieben, schätzen, vielleicht auch nicht lieben, Feedback geben und wir daraus wieder lernen können.
Also was ich so raushöre, ist, dass so ein sehr viele Schnittstellen auch einfach, die dabei sind und so super viel Kommunikation, die halt ablaufen muss, um dieses ganze Thema so zu, oder halt auch um da wirklich Mehrwert auch liefern zu können und den Nutzer irgendwie auch an keiner Stelle irgendwie unabgeholt zu lassen. Zumindest so, wie ich es jetzt rausgehört habe. Du in deiner Funktion hast alles, sag ich mal, so gleichermaßen mit unter einem, koordinierst du alles gleichermaßen mit oder was ist so, oder gibt es irgendwie einen Teil, wo man einfach besonders viel Zeit investiert oder was so trotzdem irgendwie so eine Kernfunktion auch hat und zu allem so ein bisschen eine Schnittstelle darstellt?
Aktuell ist es die Schnittstelle innerhalb des ganzen Unternehmens, alle verschiedenen Anforderungen, Stakeholder zusammenzubringen. Das war natürlich aber nicht immer so. Früher, also ich habe natürlich hab Kommunikationsdesign, Interaction Design studiert. Ich habe genauso mit Photoshop, damals Freehand, Illustrator und so weiter gearbeitet. Heute sind es andere Tools. Das tue ich heutzutage nur noch ganz, ganz wenig. Da haben sich die Rollen also sehr verändert und die Aufgaben sehr verändert. Beides macht super Spaß, diese Entwicklung mitzumachen von dem Designer, der Erfüllung dran hat, schöne Designs zu machen, ansprechende Designs, der dann irgendwann gespürt hat, es geht nicht nur ums Schönmachen, nicht nur, sondern auch ums praktikabel nutzbar machen, nutzerzentrierte Produkte und Interaktionskonzepte sich auszudenken. Das hat mich dann irgendwann begeistert. Dadurch bin ich dann weg vom UI-Design zum UX-Design gekommen. Trotzdem brauchen wir beide Disziplinen. Also wir haben auch bei uns im Team UI-Designer, die wir definitiv brauchen. Wir haben UX-Designer, User-Researcher und die Kombination aus all den Rollen zusammen ergibt erst ein funktionstüchtiges und schlagkräftiges Team, wie wir es momentan haben. Momentan ist meine Aufgabe innerhalb der Firma, innerhalb von Verivox, eben die Abstimmung mit den verschiedenen Stakeholdern. Da sind POs, also Product Owner, dabei, da ist IT-Development dabei, da ist Marketing dabei, da ist Strategie dabei. Also momentan ist es die Schnittstellenposition zwischen den ganzen Bereichen, um dann gemeinsam mit dem Team bestmögliche Lösungen zu entwickeln, die für den Kunden und für die Company letztendlich Erfolg versprechen.
Okay. Jetzt, wo du es vorhin gerade angesprochen hattest, dass natürlich auch so ein Team besteht das zum einen Teil aus Researchern, dann hast du die UI-Designer dabei, dann hast du die UX-Designer. Es ist ja auch immer so, oder was mich auch super interessiert ist, was du davon hältst, diese drei Teile, wie es ja manchmal so ist, zu trennen, zu sagen, okay, man hat ein eigenes, wirklich dediziertes Research-Team, was dann vielleicht über eine Schnittstelle mit dem Design-Team zusammenarbeitet, die alle als ein Kernteam arbeiten und die dann wiederum an die nächste Schnittstelle angedockt sind. Im Vergleich eigentlich dazu zu sagen, okay, es arbeiten eigentlich mehrere Leute direkt an in einem Team, wo Researcher mit drin sind, wo UX-Designer mit drin sind, wo auch die UI-Designer mit drin sind. Wie ist da so deine Haltung dazu? Gibt es da so eine Optimallösung in deinen Augen oder ist es immer vielleicht auch projektabhängig?
Also die Disziplinen getrennt zu halten, ist absolut der falsche Weg, meines Erachtens. Es bedarf der ganz engen Zusammenarbeit zwischen eben den Stakeholdern, PO, auch die Commercial-Seite, in unserem Bereich jetzt die POs, die Produktverantwortung haben, die User-Researcher, die ganz eng mit den UX-Designern zusammenarbeiten, also Erkenntnisse zusammentragen und dann mit den UX- und UI-Designern Lösungen gemeinsam entwickeln und natürlich eng verbunden mit den POs. Wir arbeiten sehr, sehr interdisziplinär. Wir haben verschiedene Produktteams. Wir haben ja vier Hauptgeschäftsbereiche. Das ist Energie, Telekommunikation, Versicherung und Finanzen. Und in diesen vier Hauptgeschäftsfeldern gibt es POs und die arbeiten jeweils mit interdisziplinär aufgestellten Teams zusammen. Da gibt es mal mehr Bedarf für User Research, vielleicht am Anfang eines Projektes, vielleicht auch kurz vor Livegang, natürlich auch während dem Livegang für quantitatives Testing. Es gibt aber auch Phasen, wo vielleicht kein User Research und dafür mehr UX Design oder UI Design relevant ist. Das heißt, wir shiften hier die Kompetenzen und auf keine der Kompetenzen können wir verzichten. Das heißt, es gibt Phasen, in denen wirklich nur UI-Design im Vordergrund steht. Dann gibt es Phasen, wo es nur UX-Design im Vordergrund steht oder User-Research. Aber die Flexibilität und auch die Begeisterung der Kollegen und Mitarbeiter zu spüren, in der richtigen Phase, am richtigen Projekt die richtigen Beiträge zu liefern, das erfüllt auch mich persönlich zu sehen, wow, wir haben ein stark schlagkräftiges Team und jeder begeistert sich für den Geschäftsbereich, in dem er arbeitet, aber ist auch offen und bereit, mal in dem anderen auszuhelfen, wenn es dort mehr Bedarf gibt. Also dieser flexible Austausch und vor allem ein interdisziplinäres Arbeiten mit Entwicklern, mit QA-Leuten, also Quality Assurance, mit POs und so weiter ist essentiell, um die richtigen Produkte zu entwickeln.
Okay, So, was würdest du sagen, ist in diesem ganzen Prozess, den du ja vorhin mal halt auch ein bisschen vorgegriffen hast, beziehungsweise da mal so einen Einblick gegeben hast, es geht ja dann über, fängt ja dann an mit dem Research, dann geht es über die ganze Konzeptphase, was natürlich auch immer, wie du schon gesagt hast, halt mehrere, eigentlich alle Fraktionen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen mit involviert sind, bis es dann irgendwann zum Livegang geht und man das ganze Thema immer weiter optimiert dann. Was würdest du sagen, ist so der herausforderndste Schritt eigentlich an der ganzen Thematik?
Also bei der Entwicklung von einem neuen Geschäftsmodell, die richtige Ausrichtung zu finden, den Kunden zu verstehen, seine Bedürfnisse zu verstehen und das Richtige zu tun, es ist in der Phase noch gar nicht so wichtig, es richtig zu tun, sondern ausprobieren, Konzepte zu entwickeln, testen, Erkenntnisse zu sammeln, zu verbessern. Wichtig ist dieser erste Ansatz meines Erachtens, den Kunden im Fokus zu haben, den User-Centered Design Approach methodisch zu verfolgen, Kunden zu verstehen durch Interviews, Fokusgruppen, wie vorhin erwähnt, und dann mit den Bedürfnissen der Nutzer das Produkt in die richtige Richtung zu treiben. Und dieser erste Aufschlag ist so die größte Herausforderung. Alles Weitere dann kann man lernen, bekommt Erkenntnisse von den Nutzern zurückgespielt, merkt, dass die eine Funktion erfolgreicher ist als die andere, durch AB-Testing zum Beispiel, und kann daraus lernen. Da wird weiter optimiert. Aber dieser erste Aufschlag, das ist auch Arbeit innerhalb der Firma, diesen User-Centered Design Approach zu propagieren und auch der Geschäftsführung bewusst zu machen, dass das essentiell ist, um die richtigen Produkte zu entwickeln. Also es geht viel um Stakeholder-Management in alle Richtungen. Ja, das ist so der Knackpunkt.
Also, Abstimmung ist quasi key. So, Kommunikation sozusagen. Spannend. Ist natürlich, glaube ich, wenn man ein größeres Unternehmen jetzt ist, wie zum Beispiel Verivox, wo man natürlich auch einfach eine bestimmte Nutzerzahl hat. Ich will jetzt nicht sagen, einfach ist es, wäre das falsche Wort, aber man hat natürlich eine Basis, auf der man irgendwo anfangen kann. Wie ist es denn, wenn man jetzt beispielsweise, man hat eine komplett neue Plattform, oder wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, lass uns in die Autorichtung gehen oder sonstiges, man hat einen komplett neuen Service, den man anbietet, der nicht irgendwie in das bestehende Nutzer Verhalten irgendwie integriert ist oder so, ist es da wichtig, erstmal, sag ich mal, Grip drauf zu bekommen, auf diese, erstmal Nutzer drauf zu bekommen, auf was auch immer man dann, was auch immer es dann ist, ein Service oder eine neue Plattform, um dann zu gucken, okay, wie macht man es besser oder wie optimiert man es, oder wirklich erstmal gucken, okay, wo können noch Schwachstellen sein und es eigentlich, soweit man selbst kann, optimieren, bevor man dann Leute drauf loslässt und vielleicht irgendwie Gefahr läuft zu sagen, okay, die sind jetzt von uns als komplettes Unternehmen vielleicht enttäuscht oder haben dann eine echt negative Erfahrung, die ja dann anhaftet.
Also eine gewisse Reife muss das Produkt haben. Der MVP, das Minimal Viable Product, muss eine gewisse Marktreife haben, um damit überhaupt an den Start zu gehen. Sonst verspielt man sich das Vertrauen der Kunden, selbst wenn es nur kleine Kundengruppen sind, durch einen Beta-Test sehr schnell. Durch einen Beta-Test, eine kleine Nutzergruppe, kann man sicherstellen, dass man nicht die gesamte Gruppe verkrault. Aber um auch hier Erkenntnisse daraus zu haben, muss der MVP schon eine gewisse Marktreife haben. Und daraus dann weiter zu iterieren und den MVP weiterzuentwickeln, das ist auf jeden Fall der für mich richtige Ansatz, nicht ein Produkt bis in die Perfektion auszuarbeiten und dann auf den Markt zu gehen, dabei vielleicht auch einen Markteintritt verschlafen zu haben, weil Mitbewerber einen überholt haben, sondern frühzeitig mit einem marktfähigen MVP zu starten, daraus Erkenntnisse zu ziehen, weiterzuentwickeln. Das wäre meine Empfehlung bei der Entwicklung eines komplett neuen Geschäftsmodells oder einer neuen Plattform, wie du es gesagt hast.
Okay. Man hat ja auch, wenn man die Plattform schon hat, man hat schon Nutzer, man hat auch schon Kunden, ist ja auch immer eine Balance zu halten, gehe ich jetzt einfach mal von aus, ohne selber wirklich in der Situation gewesen zu sein, aber geht es auch immer ein bisschen so darum, glaube ich, die Balance zu halten zwischen, okay, ich ziehe neue Nutzer an, ich hole mir irgendwie neue Leute rein, ich will auch irgendwo die Nutzergruppe, vielleicht nicht immer, aber vielleicht auch vergrößern. Und hey, ich habe Kunden, die sind schon Kunden, die möchte ich aber auch als Kunden behalten. Gibt es da so eine Abstufung zu sagen, okay, was ist, oder hält sich das die Waage in der Wichtigkeit? Oder ist es wichtiger, irgendwie sich neue Nutzer, neue Kunden zu holen? Oder eigentlich eher zu sagen, die Kunden, die man schon hat, noch zufriedener zu machen und noch enger an sich zu binden?
Also unser Ansatz ist beides gleichzeitig. Die Bestandskunden, die haben wir schon, teilweise seit vielen, vielen Jahren. Firma Verivox gibt es ja seit über 20 Jahren. Da gibt es Bestandskunden, die tatsächlich seit 20 Jahren die Webseite nutzen, die Services in Anspruch nehmen. Die darf man natürlich nicht vergraulen. Es ist die Herausforderung, sie loyal zu halten weiterhin. Oder junge Kunden, also Kunden, die noch nicht so lange dabei sind, ebenfalls loyal zu machen. Oder eben komplett neue Kunden hinzuzugewinnen. Das ist immer die größere Herausforderung. Kunden zu überzeugen, also Nutzer zu überzeugen, Kunden zu werden. Da spielt dann natürlich Marketing rein, da spielt auch Suchmaschinenoptimierung rein, Suchmaschinen-Advertising, Weiterempfehlung von Kunde zu Neukunde und so weiter. Also die Neukunden zu gewinnen, ist nicht immer ganz einfach, aber essentiell, damit ein Unternehmen wachsen kann. Bestandskunden werden nach und nach vielleicht auch abtrünnig. Das heißt, man muss dann Ausgleich finden, dass man zum einen die Bestandskunden möglichst erhält, glücklich macht und zu maximal loyalen Kunden macht, zum anderen Neukunden gewinnt gleichzeitig. Und das im Gesamtpaket ist das eine sehr spannende Herausforderung, eben im Zusammenspiel mit allen beteiligten Abteilungen eines Unternehmens, Marketing für die Neukunden, erstmal Awareness zu schaffen und auf Seite der Produktentwicklung dann dieses Versprechen von Marketing eben auch einzulösen.
Ja, dann quasi, das, was auch erwartet wird, dann auch zu liefern im Endeffekt, ne? Du hast ja gerade eben kurz gesagt, das muss ich immer so ein bisschen die Waage halten und klar, manchmal werden auch irgendwie Kunden abtrünnig, wechseln zur Konkurrenz, sind vielleicht auch, weiß ich nicht, fallen vielleicht auch sogar aus der Zielgruppe raus, sei es aus Alter, es gibt ja da 1000 verschiedene Merkmale, sei es Alter, weiß ich nicht, Wohnort, wie auch immer. Um aber so einen Kunden zu halten, ist es da eigentlich, versucht ihr eigentlich immer zu sagen, okay, wir versuchen so wenig wie möglich zu verändern, weil der Kunde ist aus bestimmten Gründen Kunde geworden, die so gut wie es geht zu wahren oder dann eigentlich auch zu versuchen, eigentlich immer zu overdelivern, immer zu sagen, okay, hey, wir haben wieder irgendwas Neues, wird dir bestimmt super gefallen, bleib doch bei uns, so ungefähr.
Mhm. Ja, eine Kombination aus beidem. Also den Bestandskunden zu irritieren mit neuen Features, die er gar nicht erwartet hat, kann ihn begeistern, kann funktionieren, kann aber eben auch irritieren. Der Kunde ist mit sehr viel Behutsamkeit zu pflegen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir die Webseite heute auf einen Schlag grün färben, wäre der Nutzer irritiert, würde uns nicht wiedererkennen und würde sagen, komisch, fühlt sich irgendwie jetzt vielleicht ein bisschen öko an, aber gleichzeitig auch nicht mehr ganz meine Homebase. Also die Beständigkeit im Design, aber eben auch in der Interaktion, muss eine Beständigkeit haben, dass der Kunde sich zurechtfindet, dass er sich auf allen Plattformen, das heißt auf der Desktop-Webseite, auf der mobilen Webseite und in der App zurechtfindet, dass er überall die gleichen Funktionen oder zumindest die dort notwendigen Funktionen findet. Wir vielleicht aber auch erkennen, wow, auf dem Mobilfunkgerät haben wir ganz andere technischen Voraussetzungen, weil das Device schon andere Funktionen zur Verfügung stellt, wie Fotos machen, Lokalisierung, örtliche Lokalisierung. Das kann ein Desktop-Rechner nur bedingt, das kann ein Smartphone aber. Und dann geht es darum, mit welchen Features können wir auf den verschiedenen Plattformen das bestmögliche Kundenerlebnis sicherstellen, Im Gesamten geht es aber trotzdem um eine ganzheitliche Customer Experience und User Experience. Das Design muss einheitlich über alle Plattformen sein. Das Produkterlebnis muss einheitlich sein. Der Kunde muss sich auf allen Plattformen wohlfühlen und muss sich zu Hause fühlen. Und wenn wir dann einzelne Funktionen hinzufügen, darf er davon nicht irritiert, sondern eher begeistert sein, vielleicht auch neugierig begeistert sein, es auszuprobieren. Im besten Fall liebt er es, schätzt es, mag es und wird noch erfreuter und loyaler bezüglich gegenüber dem Unternehmen. Im negativen Fall sagt er, das ist eine Funktion, die habe ich jetzt nicht erwartet, gibt uns Feedback dazu und wir können wieder daraus lernen. Also es ist immer ein Geben und Nehmen, insbesondere weil wir eben mit dieser User Research Abteilung sehr viel Input bekommen, auch von den Kunden, die bei uns anrufen, die Kunden, die bei uns im Kundendienst anrufen. Das Feedback fließt auch mit in die Produktverbesserung mit ein und Feedback aus allen Quellen ist wichtig. Wird uns nie davon abhalten, neue Features zu entwickeln und komplett neue Funktionen, neue Plattformen zu entwickeln. Aber es muss eben behutsam gehen und vor allem dem Kunden ganzheitlich ein Zuhause bieten, dass er, egal wo in der Welt er unsere Produkte nutzt, auf jedem Device, mit dem er es nutzt, bezüglich jedem Produkt, ob es jetzt DSL, eine Krankenversicherung, eine Autoversicherung, ein Stromvertrag, oder ein Ratenkredit ist, dass er überall das Gefühl hat, wow, fühlt sich alles vertraut an, hier bin ich zu Hause.
Ja, das ist, ist ein super spannender Punkt und da, um es vielleicht einfach nochmal klarer rauszustellen, gibt es Unterschiede zwischen, sag ich mal, Customer oder nutzerzentriert und kundenzentriert? Also habt ihr irgendwie, also vielleicht so wie es ich jetzt interpretiert hätte und rausgehört hätte, es ist so, dass du eigentlich beim Nutzer einfach noch ein bisschen mehr Spielraum hast, weil du ja nicht die nicht Gefahr läufst, jemanden zu vergraulen im Endeffekt, den du ja eigentlich schon überzeugt hast von dir selbst oder von dem Produkt.
Wow, hast du einen Unterschied gibt zwischen Nutzer und kundenzentriert? Also im optimalen Fall ist es das Gleiche für uns, weil wir einen Nutzer schon zum Kunden gemacht haben und wir ihn dann auf seine Bedürfnisse eingehen. Ich glaube, wenn wir maximal nutzerzentriert auf den Nutzer eingehen, wird er Kunde. Und dadurch ist es dann auch eine Kundenzentriertheit.
Ja. Okay, ich verstehe. Also quasi eigentlich überzeugen durch, durch die Überzeugung, durch euer Produkt ergibt sich dann der Rest eigentlich quasi so von selbst um es war sozusagen.
Genau,
wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, also begeistern mit dem richtigen Angebot zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Preis, also vernünftiger Preis, egal ob das jetzt ein Auto, ob das ein Consumer Electronics Gerät oder eine Versicherung ist, den Kunden zu begeistern, dass das richtige Produkt mit seinen konkreten Anforderungen da ist, seine Bedürfnisse erfüllt. Besondere Komfortmerkmale, Features, Funktionen kann man anbieten, die können begeistern und den Kunden zu einem begeisterten Kunden machen. Wenn der Kunde das Gefühl hat, wow, hier ist alles super einfach zu benutzen, es ist intuitiv, ich finde mich zurecht, es gibt diesen Joy of Use oder Ease of Use, also die Einfachheit und die Freude an der Benutzung, wenn er das wahrnimmt, da spielt Design rein, da spielt Emotionen durch Bildwelten mit rein, aber vielleicht auch die Begeisterung über ein besonderes Feature, eine Funktion, die er nicht erwartet hat, die er von der Konkurrenz nicht kennt oder die ihm einfach jetzt im richtigen Moment jetzt gerade aufpoppt und er merkt, wow, cool, ich kann jetzt einfach mein Handy zücken und kann den Vertrag abfotografieren und schon habe ich alle Daten im Rechner, sowas zum Beispiel. Dann visuelles Design, wie gesagt, angenehm, schlicht, reduziert, kann auch markenprägend sein. Man kann durch ein schickes Design die Marke fördern und auch Vertrauen fördern. Es kann aber auch das Gegenteil sein. Wenn das Design zu schick ist, zu reduziert, zu fancy, kann auch der Eindruck entstehen, wow, die sind bestimmt teuer. Da gehe ich doch lieber zu einem Mitbewerber. Da sieht die Webseite zwar, die hat ein Trust-Siegel drauf, die sieht aber insgesamt nicht ganz so sexy aus. Aber ich glaube, die sind günstiger. Die fühlen sich schon mal günstiger an. Und dann spielt natürlich auch viel bezüglich Kundenbegeisterung der Kundenservice an. Also hat der Kunde einen persönlichen Ansprechpartner, kann er anrufen, kann er sich bei Problemen an einen Kundenservice wenden. Wie schnell ist die Reaktion des Kundenservice, wie zuvorkommend? Und dieses Gesamtpaket macht dann die Customer Experience aus. Also man unterscheidet die User Experience, das ist das Erlebnis, was ein Nutzer hat mit den digitalen Touchpoints, zum Beispiel eben auf der Webseite. Aber die Customer Experience ist ganzheitlich. Das heißt, wie ist der Kundenservice, wie freundlich ist der Kundenservice, wie kann er mir weiterhelfen? Bis hin zu der Brief, der ankommt, ist, also ich kriege Vertragsunterlagen zugeschickt, ich kriege ein Handy zugeschickt, ich packe das Handy aus, hat es ein ansprechendes Begleitschreiben dabei? Wie ist der Garantiefall? Gerät ist kaputt oder es funktioniert irgendwie eine Abwicklung mit einem Versicherungsanbieter nicht. Inwieweit springen wir dann mit ein und geben dem Nutzer das Gefühl, hey, du hast nicht nur über uns abgeschlossen, du bist nicht nur einmal Kunde, sondern du bist dauerhaft Kunde. Das alles macht die Kundenzufriedenheit aus, die Customer Experience und die Begeisterung über den Service, über den Service eines Unternehmens.
Das ist echt spannend, weil das ist, glaube ich, auch genau, oder glaube ich auch mit einer der herausforderndsten, könnte ich mir vorstellen, der herausforderndsten Punkte, weil man ja oft, wenn man jetzt auf, wie du schon gesagt hast, auf Nutzer eingeht, es impliziert ja schon, er benutzt irgendwas. So, das heißt jetzt, wie du schon gesagt hast, die ganzen digitalen Touchpoints, die man hat, bei einer Plattform zum Beispiel. Aber ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, es spielt ja alles drumherum ja auch noch mit rein und bietet aber auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann immer was Neues bieten, ich kann hier was Neues bieten, ich kann hier noch was anbieten, aber es kann ja auch auf der anderen Seite irgendwo Angriffsfläche bieten. Also wenn irgendwas nicht passt, wir hatten jetzt heute das Beispiel, mein Kollege kommt ins Büro, hat sich vor, weiß ich nicht, vier Wochen sein neues MacBook gekauft und funktioniert nicht mehr, kann passieren. Ist natürlich schon auch so der eine Punkt, wo man sagt, naja, okay, man gibt ein Heidengeld aus, naja, gut. Geht zum Kundenservice und das heißt, okay, die nächsten zwei Wochen haben wir leider keinen Termin mehr frei. Und schon hast du ja wieder einen Punkt, der sich sofort negativ über alle anderen Themen überlagert eigentlich und das alles sofort das Gesamtbild trübt. Stelle ich mir auch sehr schwierig vor, da immer alles so im Blick zu haben, dass man sich halt auch einfach dem Kunden oder Nutzer gegenüber keine Angriffsfläche einfach bietet.
Sehr gutes Beispiel, ja. Genau, das Produkt an sich ist cool, der Preis war vielleicht auch cool, die Erfahrung auf der Webseite, auf der dein Kollege das Gerät gekauft hat, war auch klasse. Das Produkt war bis zu dem Moment, wo es nicht mehr ging, super. Und ab dem Moment hat er gemerkt, er kriegt momentan nicht den Support, den er wünschen würde von einem Premium-Hersteller. Wenn es ein Premium-Gerät ist, hat man noch höheren Anspruch, dass man rund um die Uhr jederzeit in jeder Sprache einen Ansprechpartner bekommt. Wenn das dann nicht erfüllt wird, ist es plötzlich kein Premium-Produkt mehr.
Ja. Was ich jetzt so auch die letzte oder halt auch die ganze Zeit schon über, wo wir sprechen, jetzt so ein bisschen mitbekommen habe, dass du auch sehr viel von Begeisterung, Joy of Use, einfach Emotionen sprichst. Denkst du, das spielt eine Schlüsselrolle in der ganzen Thematik, jemanden, der einfach nur eine Sache benutzt, dann wirklich dazu zu bringen, zu sagen, okay, meinetwegen kauf bei mir oder nutze meinen Service, spielt Emotion dann eine große Rolle oder ist einfach nur so, okay, es funktioniert gut, passt?
Das ist sehr unterschiedlich zwischen den verschiedenen Produktwelten. Also wenn du dir einen Sportwagen für 200.000 Euro kaufst, dann muss das Spaß machen. Das muss röhren, muss Lärm machen oder vielleicht gerade nicht. Wenn du ein E-Fahrzeug hast, dann muss es eben gerade nicht röhren, aber es muss dir die Beschleunigung geben. Es muss dir ein cooles Design vom Fahrzeug selbst, von der Interaktion im Fahrzeug, vielleicht die Connectivity mit einem Smartphone, dieses Gesamterlebnis muss dazu spielen. Das muss dich begeistern. Der Kundendienst, wenn du mit dem Sportwagen in die Werkstatt fährst, muss genauso begeistern. Also das Gesamtpaket muss da schon begeistern, weil es ein sehr emotionales Produkt ist. Wenn du im Bereich Logistik, Nutzfahrzeuge unterwegs bist, ist die Begeisterung nicht ganz so emotional, sondern da ist vor allem der Nutzwert im Fokus. Da geht es auf jeden Fall darum, den Kunden zu begeistern. Der Kunde ist in dem Fall vielleicht ein Flottenmanager, der 10 LKWs kauft oder 10.000 auf dem Hof stehen hat. Der sieht, wow, das Unternehmen kümmert sich um meine Flotte. Ich habe immer einen passenden Ansprechpartner. Ich habe die Tools, mit denen ich jederzeit sehen kann, wo ist welches Fahrzeug mit welcher Ladung, wo ist gerade eine Panne oder wo könnte ein Fahrzeug in Zukunft eine Panne haben. Da geht es also deutlich mehr um den Nutzwert. Aber allein der Nutzwert kann wiederum begeistern. Also beim Sportwagen, der Sportwagen selbst begeistert. Bei einem Nutzfahrzeughersteller geht es dann doch eher um die Begeisterung über den Nutzwert, über die Effizienz, die der Nutzer, der Flottenmanager oder der Fahrer erfährt mit allen Services rings um sein Arbeitswerkzeug.
Okay, also im Endeffekt dann kann sich's ja durch. Also man würde intuitiv jetzt auch wieder sagen, okay, weiß nicht, je nachdem, wie du vorhin, glaube ich, hast du das Beispiel genannt, eine Website ist grün, ist immer so ein bisschen natürlich auch dann welches grün, aber ist vielleicht so ein bisschen öko, wenn was sehr schlicht ist und sehr edel aussieht, dann assoziiert man ja sofort irgendwie ein Premium-Produkt damit. Aber am Ende des Tages ist eigentlich trotzdem auch eine Kernthematik, einfach zu sagen, dem Nutzer irgendwo auch Begeisterung mitzugeben und nicht nur, sage ich mal, die Ansprüche, die er hat, zu erfüllen, sondern auch irgendwie immer zu gucken, wie kann ich auch einfach mehr liefern, als erwartet wird, um irgendwo eine Begeisterung zu bekommen. Wenn ich so richtig verstanden habe.
Ja, richtig. Genau. Also die Begeisterung vom Produkt an sich, weil es ein cooles Luxusprodukt ist, was ich habe. Oder die Begeisterung dadurch, dass ich einen besonderen Mehrwert biete, dass mein Fernsehgerät im richtigen Moment mir einen Hinweis gibt, hey, oder mein Smartphone, hey, im Fernsehen kommt gerade was, was dich interessiert. Oder du die richtige Versicherung angeboten bekommst, weil du vorher schon angegeben hast, du hast eine Familienveränderung, du hast Kinder bekommen. Und wenn dann zielgerichtet wir anbieten können, hey, du hast gerade angegeben, du hast eine Familienveränderung, hast Kinder bekommen, hast du schon an folgende Themen gedacht. Dem Kunden also sehr proaktiv und personalisiert Nutzwert anzubieten, zugeschnitten auf die konkreten Bedürfnisse, die der in der jetzigen Situation gerade hat, weil er gerade ein Haus kaufen will oder vielleicht auch einen Schadensfall hat, ihn da zu unterstützen dabei, und diesen Nutzwert erfahrbar zu machen, das begeistert einen Kunden.
Ja. Ist es da so, weil du hast gerade weil du gerade Personalisierung meintest, ist es auch so ein Thema, was einfach auch die, wo man auch einfach sagt, okay, das wird auch einfach immer wichtiger, wirklich Lösungen, die auf eine Person oder halt auf den einen Nutzer wirklich zugeschnitten sind, anzubieten? Oder kommt es auch immer drauf an?
Ja, tut es auf jeden Fall. Also es ist die Individualisierung, die haben wir natürlich auch beim, ich mache nochmal das Beispiel mit dem PKW. Du willst dein Auto individualisieren, willst krasse Felgen drauf haben. Der andere will einfach nur ein sicheres Fahrzeug haben, mit dem er 30 Paletten nach Hamburg fahren kann. Das sind die unterschiedlichen Bedürfnisse. Es gibt, und der Truckfahrer will vielleicht ein Sicherheitssystem an Bord haben. Das ist jetzt Individualisierung und Personalisierung auf die konkreten Bedürfnisse. Im E-Commerce selbstverständlich ist Personalisierung das A und O sogar, dass wir einfach den Kunden verstehen, dass wir die richtige Nutzerzielgruppe erkennen, ansprechen können, die richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Form bereitstellen und einem einzelnen Nutzer basierend auf seinen Präferenzen, die er uns vielleicht vor einem halben Jahr gegeben hat oder seinen Familienstandveränderungen, weil er seinen Namen verändert hat oder seinen angegeben hat, er hat Kinder, darauf basierend konkrete Angebote machen zu können, das wird ihn begeistern, ja. Das ist essentiell wichtig, um Kunden abzuholen.
Das ist ein traumhaftes Schlusswort, würde ich sagen, an der Stelle. Ich denke auch, dieses ganze Thema Individualisierung, ich bin ja da selber genauso anfällig für, was heißt anfällig, ist ja ein Top-Service, aber würde ich sagen, sehr, 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 sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Jan, dass du dir die Zeit genommen hast, noch so kurz vor oder vielleicht sogar nach Feierabend, das bei mir hier aufzunehmen. Und dementsprechend vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, vielleicht können wir in Zukunft nochmal eine ein oder andere Podcast-Folge aufnehmen. Und von daher vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich hoffe, super. Dir hat es auch gefallen.
Sehr gerne. Danke dir, Samuel, für die Einladung. Hat mich gefreut. Gerne wieder.
Alles klar. Vielen Dank. Auch vielen Dank an euch fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal.